Herzlich willkommen zu der Bibelstunde. Ich gebe euch Zeit reinzukommen. Ich möchte mich bedanken, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, herzukommen, dass ihr euch darauf einlasst, auf das Wort Gottes, dass ihr herkommt, dass wir gemeinsam das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken, es in unseren Herzen bewegen, es prüfen. Ich möchte all den grüßen, auch denen danken, die jetzt zu Hause sind, aus verschiedenen Gründen heute nicht da sein können, am Telefon das hören. Wir sind im Geist eins, im Geist verbunden und da möchte ich euch auch herzlich grüßen. Und bevor wir wieder die Bibel aufschlagen und in dem Exkurs der Erwählungslehre weitermachen und so langsam zum Schluss auch da kommen und dann wirklich in den Petrusbrief hineinkommen, lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Ich lade nach wie vor euch ein, mit mir zu beten, auch für mich zu beten, für diese Zeit zu beten. Auch ich komme zu dir, Vater, durch das Blut und im Namen unseres Herrn Jesus Christus, im Wissen, dass das allein die Grundlage ist und die Möglichkeiten, dass es uns diesen Zugang zu dir gibt, in das Allerheiligste, in deine Gegenwart, vor deinen Thron, vor dem Schemel deiner Füße und somit von dir alles erbitten können und erflehen können. Du bist der Herrscher, du bist der Gott über alles. Du bist der einzige Wahre und du bist auch der Einzige. Und darum preise ich dich von ganzem Herzen. Ich bete dich an. Ich bitte dich um deine Gnade auch heute Abend. Herr, teile aus jedem von uns, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen, dass wir ausgerichtet werden, dass wir von dir empfangen, Herr, was du uns zu geben hast. Wie gut ist, dass wir dich haben, Herr. Wie gut, dass wir zu dir sagen können, aber lieber Papa, wie gut, dass wir das von dir alles erbitten dürfen. Zu wissen, wir sind dein, zu wissen, du gibst Acht auf die Deinen und du versorgst die Deinen, du liebst die Deinen. Wie gut ist das zu wissen, Herr. Und das will ich bekennen und auch dem Segen, den guten Segen für heute Abend von dir erbitten. Jesus, bitte hilf mir meiner Schwachheit, dass es doch zu Nahrung wird und auch zum Guten wird. Du kannst das Wunder schenken. Du kannst dieses Wunder schenken und darum bitte ich dich. Amen. Wunderbar, kommt rein, sucht Plätze. Hier vorne hat es noch ein paar. Aber man hat ja meist seine Stammplätze, gell? Und ich nehme das keinem übel, das gilt mir genauso. Das gilt mir genauso. Ich habe mich irgendwann mal damit arrangiert und wie gesagt, habe mir dann selber gesagt, ist okay, weil dann weiß ich, wo jeder ungefähr zu finden ist. Wenn ich dann jemanden anschauen möchte, dann finde ich ihn auch schneller. So, von daher, das ist alles gut. Ich möchte nochmal sagen, ich freue mich, dass ihr da seid. Vor allem auch die jetzt am Wochenende oder dabei wart und jetzt Mittwoch wiederkommt. Und ich habe als Mensch und in fleischlicher Weise habe ich manchmal so die Angst, dass irgendwann mal ihr satt werdet. Und ihr sagt, man ist satt, wir haben genug gegessen. So wie nach einem guten Essen oder nach dem Essen, man wird satt und dann denkt man, okay, ich esse nie wieder. Und ich habe so ein bisschen immer die Angst, was ist, wenn sie satt davon werden. Und dann denke ich ja wieder an mich selbst und ich weiß, abgesehen nur von meinen natürlichen, also abends esse ich, denke ich, das war's und morgens habe ich wieder Hunger. Und gut ist es, dass es bei der geistlichen Speise nicht anders ist. Ja? Wir verdauen das und dann brauchen wir wieder Nahrung. Und ich brauche das. Und wenn ich das nicht habe, geht es mir nicht gut. Geht es mir nicht gut. Und das ist meine Hoffnung. Und ja, meine Hoffnung, dass ihr trotzdem kommt und Nahrung sucht und Nahrung empfangt. Und auch dass wir dann auch so manchmal so harte Steaks und harte Brocken und Schwarzbrot dann auch mal kauen müssen und dann, damit wir Vitamine bekommen. Und das Thema, das wir als Exkurs ja immer noch machen und ich hoffe, dass heute bzw. die nächste Bibelstunde das abzuschließen und dass wir dann ab neuem Jahr dann mit dem Petrusbrief so richtig starten können. Ich denke, dass das genug Zeit gewesen ist, ein Standpunkt und die Erklärung oder das zu zeigen, was die Schrift über dieses Thema sagt. Es ist eine Weile gewesen und zumindest habt ihr dir alle Bibelstellen, zumindest nicht alle, aber viele Bibelstellen, die dazu etwas zu sagen haben. Wir sind im Römerbrief und haben uns, ja, das ist ein harte Kost gewesen, Kapitel 9, und uns angeschaut, letzte Bibelstunde. Dieses Kapitel sagt nicht wenig darüber. Und es ist etwas, was der Apostel Paulus lehrt. Und wenn man genau hinschaut, neben Johannes, der ganz viel darüber sagt, ist das ein fester Bestandteil der Lehre des Apostels Paulus, wie er die Gemeinde sieht und wie er die Gemeinde versteht und was er auch der Gemeinde sagt. Und wir finden das fast in jedem seiner Briefe entweder ausführlich erklärt oder darauf hingewiesen oder begründet. Also Paulus sagt nicht wenig darüber. Er versteht die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes im Sinne des Alten Testaments als ein auserwähltes Geschlecht. So, das ist das Grundverständnis von des Apostel Paulus, und das legt er da. Und von daher erklärt er und versteht er auch, dass das Geschehen, das mit seinem Volk oder mit Nationen passiert. Und da möchte ich euch heute ein bisschen weiter mit dem Römerbrief hineinnehmen. Und dann, wie gesagt, Korintherbrief, kurz, manche Stellen lesen wir nur, weil das reicht eigentlich, sie zu lesen. Galaterbrief, Epheserbrief, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, Timotheusbriefe, Titus. Jeden von diesen Briefen spricht er darüber, und wir finden das in seinen Briefen und somit im Gotteswort. Kapitel 9, das wir letztes Mal angeschaut haben, nur kurz als Erinnerung, stellt Paulus das Volk Gottes dar und das wahre Volk Gottes, das Gott nicht verstoßt, weil wenn er eine Verheißung gegeben hat und wenn er sich ein Volk erwählt hat, dann will Paulus sagen, dann wird das niemals verstoßen. Gott steht zu seinem Wort, Gott steht zu seinem Verheißung. Das ist Kapitel 9 ganz stark, und er erklärt, dass auf der Grundlage, dass das wahre Volk Gottes ein Volk aus Verheißungen steht. Gott hat es vor Grundlegung der Welt erwählt, hat es aus Verheißung gezeugt und berufen, und dementsprechend steht er zu diesem Volk und wird das Volk bewahren. Er erklärt das am Beispiel vom Volk Israel, weil das eine herrliche und eine gute Illustration ist, was das Volk Gottes ist. Israel ist ja ein herrliches Bild, wie Gott es entstehen lässt, wie er Abraham beruft aus den Nationen, daraus ein Volk macht, in Isaak und Jakob. Jede Episode, jedes Ereignis, jede Geschichte mit diesen Patriarchen macht uns deutlich, wie Gott sich ein Volk macht, wie er sich das Volk erwählt, herausruft, rettet, dann aus Ägypten, durch das Passahlamm, durch die Wüste, durch die Leidenszeit geläutert, den Glauben geprüft die im Unglauben sind, die im Glauben sind. Also Israel ist eine Gegenstandslektion. Und Paulus sagt das ja in Korintherbrief, das geschah alles uns zum Vorbild. Von daher ist es legitim, dass wir das so lesen. Und er erklärt und sagt, bei Abraham und bei Isaak war das so, damit wir verstehen, Gottes Volk besteht aus denen, die Gott selber zeugt, die nicht aus dem Fleisch kommen, sondern aus dem Geist kommen. Das sind Kinder der Verheißung. Und dann sagt er, und das hat einen Grund. Warum? Und dann lese ich nochmal Vers 11, Kapitel 9, Vers 11. Der Grund ist, denn damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Berufenden. Das ist ein Grundsatzprinzip, auf welchem Weg Gott rettet, auf welchem Weg Gottes Volk sammelt und baut, ist nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund dessen, der beruft. Das ist das Evangelium. Gerettet allein aus Glauben, nicht aus Werken. Ich denke, das ist etwas, was uns leicht eingeht, weil darüber freuen wir uns. Allein nicht von Werken, allein aus Glauben. Und Paulus sagt, nicht aus Werken, sondern allein auf der Grundlage, dass Gott vorher einen Vorsatz gefasst hat. Weil er gesagt hat, ich will Isaak, darum ist es Isaak, und nicht, weil Isaak besonders gut ist. Weil er gesagt hat, ich will Jakob, dann darum ist es Jakob, und nicht, weil Jakob besonders gut ist. Das ist die Argumentation von Paulus. Weil Gott ihn wollte, darum war er es. Der Grund liegt nicht in ihm, der Grund liegt in Gott selbst. In seiner Entscheidung und in seiner freien Wahl. Ja. Das ist die Theologie und das Verständnis des Paulus, und das entfaltet er eben anhand des Römerbriefs. Mit dieser ganzen Frage, ist das dann ungerecht, ist das nicht ungerecht? Und Paulus stellt das ins Verhältnis und sagt, bedenk, Mensch, wer du bist. Du bist ein sündiger Mensch, bist ein gefallener Mensch. Und wenn Gott willens ist, sich an dir auch zu verherrlichen, an dem sündigen Menschen, dann tut er. Aber wenn Gott willens ist, daraus auch etwas Gutes zu machen, dann tut er es auch. Also das, er zeigt einfach die Herrlichkeit und die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte euch hineinnehmen ab Vers 24 nochmal, Kapitel 9, ab Vers 24. Also nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von Berufenden. Also es geht um den Berufenden, derjenige, der beruft. Und dann sagt er, Kapitel 9, Vers 24. Vielleicht lese ich den ganzen Satz, das ist nicht ein längerer, ab Vers 22. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vielen Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, also er macht einen Unterschied. Es gibt Gefäße, die zubereitet sind, und das sind die Gefäße des Zorns. Ich verstehe das so, die es zubereitet sind, die sind in der Zeit zubereitet. Die sind nicht vorher zubereitet. Das heißt, Gott hat nicht vor Grundlegung der Welt gesagt, dich mache ich zu einem Gefäß des Zorns, sondern sie haben sich von Gott distanziert, die haben aus Sünde rebelliert, und durch die Sünde sind sie gefallen und in der Zeit. Und das ist der Grund, warum Gott sie richtet. Es ist ihre eigene freie Entscheidung gewesen. Und das ist, und Gott erträgt sie und verherrlicht sie durch das Gericht. Aber das sind ja alle Menschen, oder? Gab es welche Menschen, die nicht rebelliert haben? Gab es Menschen, die keine Sünde getan haben? Gibt es keinen? Und in der Vorkenntnis Gottes, und das, also in seiner freien Wahl, hat er beschlossen, vorher aus diesem Menschengeschlecht, das sich von ihm aus eigener Entscheidung abwendet, dass er sich ein Volk bewahrt, das heißt, dass er ein Gefäß zur Herrlichkeit vorher bereitet. Darf ich nochmal das so versuchen auszudrücken? Gott wusste, dass, nehmen wir mal, wenn wir das alles menschliche Geschlecht wären, alle, die hier da sind. Und Gott vor Ewigkeit, bevor ihr da wart, wusste er ganz genau, dass alle, die werden sich von Gott abwenden. Das wusste er. Das ist die Vorkenntnis. Darum hat er ja schon vor Grundlegung der Welt beschlossen, in Christus die Menschheit zu retten. Weil er wusste, dass sie ja fallen wird. Das ist die Vorkenntnis. Er wusste es. Und aus diesem Wissen, dass die Menschheit fallen wird, hat er eine Entscheidung getroffen. Ich will aber die Menschheit bewahren. Ich will mir ein Volk bewahren. Ich will mir einen Rest aus dieser gefallenen Menschheit bewahren. Ich will einen Rest, das mich verherrlicht. Genau genommen werden wir sehen, inwieweit und durch wen. Aber der Punkt ist, das wollte Gott. Und dann hat er sich entschieden, bevor es dich und mich gab, dass er sich einen Rest bewahrt. Und er hat auch entschieden, welchen Rest er bewahrt. Darum heißt es, dass er die Gefäße der Herrlichkeit vorher bereitet hat. Und jetzt ist, wer sind sie? Wer sind diese Gefäße der Herrlichkeit? Schaut mal mit mir da hin. Nämlich an uns. Und wer sind diese uns? Die er auch berufen hat. Das sind die Gefäße. Die Reihenfolge in Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann kommt diese ganze Auflistung. Und hier heißt es, wer sind die Gefäße der Herrlichkeit? Welche hat er vorher bereitet? Ja, die er berufen hat. Das sind die Berufenden, die Gott beruft. Und wer sind sie? Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. So vor Grundlegung der Welt hat Gott schon beschlossen, nicht allein aus Juden, sondern aus den Nationen sich ein Volk zur Verherrlichung zu schaffen. Das hat er vorher beschlossen. Und dann zitiert Paulus, er muss das belegen, weil das mögen nicht viele, glauben nicht viele. Er belegt das mit der Schrift, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen, nicht Geliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da ich zu ihnen gesagt habe, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Das heißt, die Kinder der Verheißung, die kommen aus einem Volk oder aus einer Nation, die man, von dem man nicht gedacht hat, dass es das Volk Gottes ist. Man hat gesagt, das sind doch aus Juden. Paulus sagt, nicht aus Juden allein. Gott hat doch schon lange gesagt, mein Volk, überall, alle werden in ihm gesegnet werden. Hosea spricht darüber und sagt, Gott wird an einem Ort sagen, mein Volk, wo man gedacht hat, das ist doch gar nicht Gottes Volk. Und über Jesaja sagt, Vers 27, ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Wer wird aus Israel gerettet werden? Alle. Der Rest. Wer wird aus den Nationen gerettet? Alle. Der Rest. Gott bewahrt sich aus der Menschheit ein Rest, weil der Mensch nicht will. Und das ist, ich wiederhole mich, aber das ist ein Trost. Für mich ist ein Trost, wenn Gott uns nicht bewahren würde. Ich will das an dieser Stelle noch einmal sagen, liebe Geschwister. Kann ein Mensch vom Glauben abfallen? Ja. Ja. Was ist in uns Gutes? Wer von uns hat genug Glauben, um in dieser Welt zu bestehen? Wer von uns hat genug Vertrauen, um in dieser Welt allen und im Glauben allen Anfechtungen des Teufels zu widerstehen? Wer vermag das? Wer hat genug Kraft? Wer von euch betet genug? Wer liest genug? Wer glaubt genug? Wann ist genug? Ich sage, auf den Menschen, an keine Chance. Keine Chance. Ja, der Mensch kann abfallen und er würde abfallen. Und glaub mir, hier und ich jeden Tag aufs Neue. Wenn Gott sich nicht einen Rest bewahren würde, wenn Gott uns nicht bewahren würde, wären wir die elendsten allen und wären den Nationen und allen gleich. Da würden wir den Gott den Rücken zukehren. Das ist die Gnade. Und das ist das gnädige Handeln Gottes, dass er aber dich und mich will, dich und mich liebt, und dich und mich verherrlichen will. Das heißt, mich zu einem Gefäß machen will, das Gott verherrlicht. Weil Gott es will. Darum bin ich noch im Glauben. Ja, weil Gott es will. Und er bewahrt sich ein Rest. Er bewahrt sich, weil sonst niemand will. Das erklärt er, Vers 28. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Das heißt, er bringt das zur Vollendung. Er wird das tun. Er steht zu seinem Wort. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Das ist in den Worten des Paulus. Wenn der Herr selbst uns nicht, Zebaoth, wenn der Herr uns nicht die Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, wenn er nicht dafür gesorgt hätte, dass es eine Nachkommenschaft bleibt, dann wären wir genauso wie Sodom und Gomorra und das Gericht würde uns genau das Gleiche treffen. Nicht, wenn wir ihn aufgegeben hätten, wenn wir jetzt nicht genug geglaubt hätten, sondern wenn der Herr es nicht gemacht hätte, dann gäbe es kein Volk. Gäbe es kein Volk. Das macht unseren Gott groß und wir sollten ihm dafür die Herrlichkeit und Ehre geben, dass er vermag, weil er der Herr alles Fleisches ist. Weil er vermag es. Für mich, nur nebenbei, ganz kurz, ist diese Geschichte vom Kauf, ist das Jeremia, der den Acker kaufen soll. Eine herrliche Begebenheit, die das in eine wunderbare Art und Weise illustriert. Gott sagt, das Land wird zerstört werden, das Volk wird in Gefangenschaft weggeführt. Jeremia, geh und kauf einen Acker. Und Jeremia sagt, das macht keinen Sinn, einen Acker zu kaufen. Denn wenn die Feinde kommen und das Land zertreten und uns wegbringen, was habe ich von dem Acker? Das ist keine gute Investition. Also lieber keinen Acker kaufen. Gott sagt, doch, kauf einen Acker. Warum? Ich werde sie wieder zurückbringen. Ich bringe sie wieder zurück. Und dann sagt Jeremia, ja, guck dir das Volk an. Ein halsstarriges, ein störrisches, ein gottloses Volk. Was glaubst du, sie kommen zurück? Wenn sie hier den Glauben nicht leben konnten, wenn sie hier den Glauben nicht bewahren konnten, dann wie viel weniger in der Fremde? Wie kommt das, dass das Volk zurückkommt? Das ist doch ein halsstarriges Volk. Und dann kommt Gottes Wort und die Verheißung. Und dann sagt er, Jeremia, bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Meinst du nicht, ich kann mein Volk zurückbringen? geh kauf einen Acker, kommt wieder zurück. Macht er das. Und die Argumentation von Gott ist nicht, ja, sie werden Buße tun und sie werden umkehren, sie werden das alles einsehen. Bin ich nicht der Herr allen Fleisches, habe ich sie nicht gemacht, vermag ich sie nicht auch zurückzubringen, wenn ich sie weggebracht habe? Das ist der Trost. Gott vermag es. Er hat uns gemacht. Er hat uns gemacht. Und das ist die Argumentation von Paulus. Lesen wir mit mir Vers 30. Jetzt kommt ein kurzer Einschub, der nicht unwichtig ist. Was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber aus Glauben ist? Das ist sehr, sehr wichtig. Das kommt nochmal gleich in ein paar Versen noch weiter, müssen wir es gleich sehen. Er sagt, was sollen wir sagen? Diejenigen, die Gott gar nicht wollten und suchten, haben es bekommen? Und was ist die Antwort? Ja. Haben die Nationen Gott gesucht? Wollten sie den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten? Sie lebten in Götzendienst und Rebellion, oder? Verkauft unter die Sünde, in der Finsternis. Wie kommt das, dass die Nationen auf einmal zum Glauben kommen? Warum? Weil Gott es will. Weil Gott es will. Die haben etwas bekommen, was sie nicht gesucht haben. Die Gerechtigkeit haben sie bekommen. Ja, auf welchem Weg haben sie sie bekommen? Allein aus Glauben. Weil sie glauben. Und dann sagt er, Israel aber, dass einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz erlangt. Warum? Weil sie nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Paulus sagt, Israel hat sich daran gestoßen, sie wollten etwas selbst tun und bekamen es nicht. Sie wollten aus eigener Kraft Gerechtigkeit bekommen und haben sie nicht erlangt. Diejenigen, die es aus eigener Kraft nicht versucht haben, die haben es gar nicht versucht, die haben es gekriegt. Das ist ja auch ungerecht. Dann muss er das kurz erklären. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Ich möchte, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugen, dass sie Eifer für Gott haben. Das ist nicht das Problem. Der Eifer ist nicht das Problem. Das Wollen ist nicht das Problem. Sich das Bemühen, das ist nicht das Problem. Das haben sie. Und Genüge haben sie das. Also an ihren Werken, so das heißt, dass sie an dem Wollen, ich würde gern aus mir heraus etwas tun, das Gott gefällt, sagt, das ist nicht das Problem. Aber wo liegt das Problem dann? Aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Da gibt es etwas, ein Mangel in dem Verständnis, auf welchem Weg und wen Gott rechtfertigt. Dann sagt er, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das heißt, sie haben den Maßstab Gottes nicht erkannt, was Gottes Gerechtigkeit ist. Inwieweit haben sie sie nicht erkannt? Sie haben den vollkommenen Maßstab Gottes nicht erkannt. Und weil sie diesen vollkommenen Maßstab nicht erkannten, dachten sie, sie können ihren eigenen aufrichten. Darf ich mal so sagen, sie haben den Maßstab Gottes so weit runtergefahren, dass sie dachten, mit ihrer Anstrengung können sie dieses Level erreichen. Sie haben nicht verstanden, was das Gesetz für eine Funktion hat. Nicht es zu erfüllen, sondern sie zu Christus zu bringen. Wenn Paulus schreibt, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, sie letztendlich begriffen sie nicht, was bedeutet, vor Gott gerecht zu sein. Habe ich von Jugend auf alles getan? Scheint's habe ich doch. Es ist doch machbar. Irgendwas fehlt zwar, aber es ist machbar. Ihr Verständnis der völligen Gerechtigkeit Gottes, sie haben es nicht erkannt. Darf ich mal so sagen, sie wurden durch das Gesetz nicht von ihrer Sündhaftigkeit und ihrer Unfähigkeit überzeugt. Sie haben ihre Verdorbenheit nicht gesehen. Sie haben ihre Ungerechtigkeit nicht gesehen. Die haben ihre Sündhaftigkeit nicht erkannt. Ja, hier was nicht ganz gut gemacht, aber da nicht, aber letztendlich doch gut bemüht und vielleicht reicht's ja auch. Sie haben die Gerechtigkeit Gottes nicht gekannt. Vers 4. Denn, sagt Paulus, das Endziel des Gesetzes ist Christus. Sie haben das Gesetz nicht verstanden, weil sie nicht verstanden haben, wohin das Gesetz sie hinführt, nämlich zu Christus. Denn das Endziel oder das Ziel, meine ich übersetzen auch das Ende, Damit meint Paulus nicht, das Gesetz hat aufgehört, mit Christus zu existieren. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, das Gesetz ist, wenn du das Gesetz richtig verstehst und die Gerechtigkeit, die der Gott da aufzeigt, dann führt es dich dahin, nämlich zu Christus. Da, auf ihn hin ist es geschrieben worden. Das Endziel Christus. Jedem Glaubenden zu Gerechtigkeit. Er argumentiert und zeigt auf, dass diese Gerechtigkeit nicht aus Werken, sondern allein aus Glauben ist. Und dann sagt er, jeder, der ihn anruft, und er meint wirklich jeden, sowohl Juden wie Heiden, jeden, der ihn anruft, wird gerettet werden. Und dann kommt dieser Abschnitt, den kennt ihr gut, deswegen nur kurz überfliegen, dann sagt er, aber wie sollen sie ihn anrufen, wenn keiner da ist, der ihn predigt, ja? Ich lese das vielleicht. Wie sollen sie ihn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Also Glaube rettet, Glaube ist der Ausdruck, zeigt sich in dem Anrufen, das heißt in der Buße Gott gegenüber, in dem Kommen zu ihm, anrufen um Hilfe, um Rettung, um Sühnung. Und dann sagt er, wie sollen sie aber anrufen, wenn sie nicht glauben? Also, sie müssen glauben. Wie kommt der Glaube? Wie aber sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Die müssen es hören. Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Ah, da muss ein Prediger da sein, der muss das verkündigen, nämlich die Gerechtigkeit Gottes allein in Jesus Christus, nicht aus Werken. Dann wird das in ihnen Glauben wecken und dann werden sie Gott anrufen. Also es braucht dann einen Prediger. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie soll der Prediger predigen, wenn er keine Berufung dazu hat, wenn er keinen Ruf dazu hat, wenn er nicht gesandt ist? In welcher Vollmacht soll er verkündigen? Seine eigenen? Und dann sagt er, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben das Evangelium gehorcht. Jetzt kommt's. Paulus sagt ja, wer hört, glaubt und wer glaubt, wird gerettet werden. Richtig? Aber das bedeutet, dass jeder, der hört, auch jeder glaubt und dann Gott anruft, wenn das die logische Kette ist. Dann müssten ja alle, die es mal gehört haben, zum Glauben kommen, oder? Wenn der Glaube aus dem Hören der Predigt ist, aber nicht alle haben gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Jetzt kommt's. Ja, wie kommt es, dass manche glauben, wie kommt es, dass manche nicht glauben? Das ist ja die Frage, die uns beschäftigt. Der eine will und der andere will nicht. Ja, warum? Woher kommt das? Wie kommt es, dass einige glauben und andere nicht glauben? Hören sie alle das Gleiche? Ja. Und wieso bewirkt es in dem einen Glauben und in dem anderen nicht? Das ist der Zusammenhang von Römer 10. Und Paulus sagt weiter, warum er sagt. Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. So entsteht Glaube, wenn man Christus verkündigt durchs Wort. Christus vom Wort. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Und das ist eine Antwort. Ja, gewiss, natürlich haben sie es gehört. Und dann belegte ihr Schall, ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises, das heißt, Gott verheißt, halt das Evangelium wird hinausgehen in die ganze Welt. Somit haben sie alle gehört. Aber haben sie nicht gehört? Doch, sie haben es gehört. Ja, wo liegt das Problem? Aber ich sage, hat Israel etwas nicht erkannt? Sie haben es gehört. Aber die haben es nicht erkannt. Zuerst spricht Mose, ich will euch zu Eifersucht reizen über nicht mein Volk. Über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkündet sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Freunde, wer kam zum Glauben? Wer hat gehört und kam zum Glauben? Er spricht von solchen, die nicht gesucht haben, die nicht gefragt haben. Das ist das Bild. Was ist unser Verständnis? Wenn jemand kommt und sucht und glaubt, der wird gerettet werden. Was sagt Gott? Wer wird zum Glauben kommen? Die suchen? Nee, die nach Gott fragen? Nee, wir wissen, dass damit die Heiden im Kontext gemeint sind. Aber haben die Heiden nach Gott gesucht, haben sie nach ihm gefragt? Warum kommen sie aber zum Glauben? Wie kommt das, obwohl sie nicht gefragt haben, nicht gesucht haben? Weil Gott sie zieht. weil Gott sie will, weil Gott sie liebt und sie zu seinem Sohn bringt. Und der Sohn gibt ihnen ewiges Leben. Und sie wollten gar nicht. Sie wollten gar nicht, aber kriegen das. Ist das genial, oder? Oder ist das ungerecht? Voll fies. Und die anderen wollten es und kriegen es nicht. Das ist doch ungerecht. Die haben sich so bemüht, kriegen es nicht. Und die anderen haben sich nicht bemüht und kriegen es. Also wenn das kein Ärgernis ist und kein Anstoß des Evangeliums, da sind die schriftgelehrten Pharisäer, das sind die frommen Juden, die ihr Alltag so gestaltet haben, dass sie, damit sie der Gerechtigkeit Gottes entsprechen, und sie erkennen nicht den Messias, und das sind Sünder und Zöllner, die ihr Leben lang nur darauf aus sind, reich zu werden und sich zu profitieren und mit dem Gesetz und Mose nichts zu tun haben wollten, und auf einmal Jesus kommt und sie erkennen ihn und sagen, komm in mein Haus. So. Das Wort ergeht und dadurch entsteht Glaube und dadurch entsteht Rettung. Und es glauben die, die gar nicht gesucht haben und die gar nicht danach gefragt haben. Kapitel 11, Vers 1. Das ist ein Atemzug, das ist eine Argumentation, die hier geht. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit nach der Nachkommenschaft Abrahams, von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Wenn Gott vorher erkannt hat, jemand vor Grundlegung der Welt erkannt hat und gesagt, du bist mein. Wenn er ihm einen Namen gegeben hat, wenn er seinen Namen in das Buch des Lebens hineingeschrieben hat und gesagt, du bist mein. Sagt Paulus, er wird dieses Volk, sein Volk, nicht verstoßen. Wenn Gott sein Volk verstoßen wäre, die Argumentation von Paulus, wie könnte ich dann zum Glauben kommen? Denn ich bin doch auch ein Jude. Ich bin doch aus dem Stamm Benjamin. Es kann nicht sein, sagt er, dass Gott sein Volk verstoßen. Sonst hätte ich gar nicht glauben können. Hat Paulus Jesus gesucht? Das ist doch für uns ein so deutliches Bild. Er verfolgte ihn, er dachte, er tut Gott einen Gefallen, indem er Christen umbringt. Und Jesus erscheint ihm, sagt, warum verfolgst du mich? Öffnet ihn, macht ihn blind und dann öffnet ihm die Augen, dann sieht er die Herrlichkeit Jesu und wird zu dem eifrigsten Diener. Und wir lesen das im Galaterbrief, dann wird er sagen, warum das so ist. Aber weil Gott ihn wollte. Er hat ihn nicht gesucht, aber Gott ihn, Jesus hat ihn gesucht und fand ihn. Öffnete ihm die Augen, Paulus tut Buße, lässt sich taufen. Und dann sagt er, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift bei Elia sagt, wie er von Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Das ist... Schrift ist göttliche Antwort. Das ist gut. Was sagt Gott ihm durch das Wort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die von dem Baal das Knie nicht gebeugt haben. So, Elia denkt, er ist allein. Und sagt Gott, das war's, bin allein. Und Gott sagt, Elia, bilde dir nichts ein. Ich habe mir ein Volk übrig bleiben lassen, einen Rest, 7000 Mann. Ich glaube nicht ohne Grund 7000. Ja? 7000 übrig bleiben lassen, die die Knie nicht gebeugt haben. Die sieht Elia nicht. Aber Gott sagt, ich habe sie mir übrig bleiben lassen. Ich habe gesorgt, dass nicht alle abfallen. Ich habe dafür gesorgt. Jetzt Vers 5. Jetzt kommt seine Argumentation oder seine Schlussfolgerung. Sein Verständnis, das aus dieser Parallele, aus diesem Gleichnis kommt, sagt er, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Erwählung oder ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest vom Volk Gottes, der Rest, den er sich gesagt hat, dass er bewahren wird, ein Rest nach Auswahl entstanden, richtig? Was ist die Grundlage für die Auswahl? Was sagt Paulus? Ein Rest nach Auswahl der Gnade. Und das ist, was ich so deutlich machen möchte. Wir lieben die Gnade, aber wir lieben nicht die Erwählung. Wir freuen uns an der Gnade, aber wir freuen uns nicht an der Erwählung. Aber Gnade und Erwählung gehören zusammen, denn die Auswahl entsteht auf Grundlage der Gnade, oder Gnade sind die Auserwählten. Gott gibt Gnade wen? Die er begnadigen will. Und wen will Gott begnadigen? Wem ich mich erbarmen will, dem ich erbarme ich mich. Oder? Das ist, Paulus sagt, so ist ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Und jetzt kommt das, sagt er, warum? Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist ja Gnade nicht mehr Gnade. Er sagt, wenn in ein Funke Werke darin wäre, dann wäre es keine Gnade. Wenn also Gott dich auswählen würde aufgrund von dem, was du tust oder nicht tust, dann ist es nicht mehr Gnade. Und dann ist es schon ein Werk. Wenn Gott schauen würde, guck mal, der wird sich für mich entscheiden. Und daraufhin dich wählt, dann liegt der Grund der Wählung in dir und nicht mehr in der Gnade, nicht mehr in Gott. Dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Und das ist so wichtig, dass wir Gnade richtig verstehen. Gnade bedeutet, einer, der nichts verdient, bekommt etwas von Gott. Der hat keinen Anspruch auf Rettung, weil er sündig ist, weil er sich gegen Gott entschieden hat, gegen Gott rebelliert hat und von Gott nichts tun wollte. Er hat gesündigt. Und Gott sagt, aber ich will trotzdem dich. Ich will dich trotzdem haben. Ja, aber das geht ja nicht. Doch, ich werde die Schuld sühnen. Ich werde meinen Sohn auf diese Welt schicken und der wird für dich sterben, damit du mir nahen kannst, damit du mit mir und bei mir sein kannst. Ich will dich. Das ist gewaltig. Dass Gott uns will. Diese Entscheidung trifft er aus Gnade, aus ihm heraus, nicht aus uns. Also sagt er, was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Was ist die Antwort? Es hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Israel hat es versucht, aus eigener Kraft, aufgrund eigener Gerechtigkeit, Gott zu nahen, und die Gerechtigkeit zu ihm bekommen. Und sie hat es nicht erlangt, weil man aus Werke nicht vor Gott gerechtfertigt wird, allein aus Gnade. Israel als Nation hat es nicht erlangt. Aber wer hat es erlangt? Die Auswahl hat es erlangt. Wer ist diese Auswahl? Der Rest, den Gott sich bewahrt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema der Verstockung. Das sind uns ja wieder. Wer ist verstockt worden? Die Übrigen. Wer sind die Übrigen? Nicht der Rest. Der Rest ist bewahrt. Schaut mal, ein Volk, alle rebellieren. Gott bewahrt sich aus dem rebellierten Volk. Ein Rest. Die Übrigen verstockt er. Warum verstockt er sie? Weil sie nicht wollten. Weil sie rebelliert haben, weil sie Götzendienst getrieben haben, oder? Aber Gott hat sich 7000 Mann bewahrt. Und diese 7000 Mann bewahrt er aus Gnade. Nicht, weil sie besser wären als die anderen. Nicht, weil sie frömer oder mehr Glauben gehabt hätten. Weil er diese 7000 sich ausgesucht hat. Warum? Fragt ihn, wenn er bald kommt. Dann kriegt ihr vielleicht eine Antwort. Ich kann sie euch nicht geben. Ich kann nur ihm danken, dass ich weiß, dass er mich ausgewählt hat. Das ist ein Zeuge Jehova würde mich für arrogant halten, dass ich mich zu diesen 144.000 zähle. Ja, sehr arrogant. Wie kommst du darauf? Ich sage, in Jesus. Ja, in Jesus habe ich dieses riesige Vorrecht. Also, das ist die Argumentation, die Paulus da sagt. Das heißt, der Rest ist ein Rest nach Auswahl, das heißt nach Erwählung entstanden. Diese Erwählung oder dieses Restvolk, das ist ein Gnadenvolk, die Gott sich aus Gnade bewahrt. Dann warnt er Paulus, weil das kann ja natürlich sehr schnell dazu führen, und das führt ja auch in der Kirchengeschichte dazu, dass man das Volk, das verstoßen ist, ja abwertet, sogar verfolgt, sogar tötet, als Christusmörder bezeichnet. Die ganzen Kreuzzüge und so, das sind ja uns bekannt. Und Paulus weiß, was es hervorbringt, und er sagt, Freund, überheb dich nicht. Und dann ist die ganze Argumentation, wenn Gott in der Lage ist, einen Nichtsuchenden einzupropfen, was glaubt er, ist er in der Lage, denjenigen, der sich bekehrt, einen Suchenden auch einzupropfen? So, wenn er aus dem Volk, wenn er ein fremdes Volk in seinen Baumstamm einpropft, dann kann er doch auch sein eigenes Volk da einpropfen. Also nicht überheben. Gott vermag, wem er gnädig ist, ist er ihm gnädig. Er ist sowohl gnädig dem Juden, er ist sowohl gnädig aus den Nationen. Und aus beiden macht er einen Baum und propft da hinein. Kapitel 11 behandelt er in diese Thematik. Und dann kommen wir zum Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung Israel ist zum Teil widerfahren. Das heißt, die Verstockung hat nicht ganz Israel getroffen, sondern ein Teil von Israel hat es getroffen. Das haben wir gerade gelesen, oder? Ein Rest nach Auswahl ist da geblieben. Das hat Gott nicht verstockt. Aber Verstockung ist nur zum Teil. Das hat nur ein Teil Israel getroffen, bis die Vollzeit der Nationen hineingekommen sein wird. Und so, das heißt, und auf diesem Weg wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen, es wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das heißt, auf diesem Weg wird Gott sein wahres Israel retten. Es ist nicht jeder aus Israel ist verstockt worden. Und Gott hat in diesem Volk seine 7000 Mann. Und die wird er genauso herbeibringen in das herrliche himmlische Jerusalem. Und aus den Nationen wird er auch die herbeibringen. Und wenn der Letzte aus den Nationen hineingekommen sein wird, dann wird dieses Jerusalem fertig sein. Dann wird so ganz Jerusalem gerettet werden. Was bedeutet ganz Jerusalem? Es gibt Meinungen darüber, das bedeutet, ganz Israel wird gerettet werden. Das heißt, national jeder Israelit wird gerettet werden. Aber allein aus dem, was wir vorhin gelesen haben, wie kann man das sagen, wenn es heißt, wenn Israel so wäre wie Sand am Meer, nur der Rest wird gerettet werden? Wie passt das die Verse vorher, die Paulus gesagt hat? Er sagt, der Rest wird bewahrt werden. Mein Volk ist ein Rest. Das wahre Volk Israel sind nicht alle, sondern ist mein Rest. Den Rest, den Gott sich auswählt und aus allen Nationen sammelt und sich zu sich bringt. Das heißt, wenn Gott alle aus Israel, die er erwählt hat, von Grundlegung zu sich gezogen hat, und wenn alle, die aus den Nationen, die er erwählt hat, zu sich gezogen hat, und wenn sie alle diese kommen, dann wird es fertig sein. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wann wird Jesus kommen? Wenn der Letzte zum Glauben gekommen ist, gell? Seid ihr da mit mir? Okay. Was bedeutet, wenn der Letzte zum Glauben gekommen ist? Wenn der Letzte, gibt es dann eine Zeit, wo dann der letzte Mensch auf die Welt kommt und danach kommen keine Menschen mehr auf die Welt? Und wenn dieser Letzte dann zum Glauben kommt, dann? Wenn es einen letzten Mensch denn zum Glauben kommt, gibt, dann weiß doch Gott, wann der Letzte ist, gell? Und wer ist dann dieser Letzte? Woher weiß es dann? Weil er weiß, der kommt zum Glauben und nach ihm kommt keiner mehr zum Glauben. Weil er sein Volk kennt. Ich werde das versuchen zu zeigen, in der nächsten Bibelstunde spätestens. Das hat was mit Zahlen in der Bibel zu tun. Vor allem in der Offenbarung hat was mit Linealen zu tun, wo es heißt, messe etwas. Das hat was mit Vollzahl zu tun. Das hat was mit der Zahl 144.000 oder 12.000 zu tun. Das hat was mit Zahlen zu tun. Das heißt, bei Gott steht die Zahl fest. Wie kann es sein? Weil Gott sich ein Volk wählt und sagt, ich weiß, wer meins ist. Ich kenne die meinen. Ich werde das versuchen, euch aus anderen Briefen doch noch zu zeigen. Und jetzt Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte, um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Freunde, das ist so gewaltig und herrlich und zugleich köstlich. Die Gnadenerweise und die Gnadengaben und die Berufung sind bei Gott unbereubar. Das heißt, Gott, wenn er jemanden berufen hat und ihm Gnade geschenkt hat, wird er dann später es bereuen und es ihm wieder wegnehmen? Unmöglich, weil Gott zu seinen Verheißungen steht und das ist unbereubar. Wenn du, Freund, heute die Gnade erfahren hast und dem Ruf Gottes auf den Ruf Gottes gehört hast, wird Gott diesen Ruf niemals widerrufen und diese Gnade niemals wegnehmen. Das ist doch die Sicherheit der Gläubigen. Das ist doch unsere Hoffnung. Ach so, gerne, das war schon letztes Mal.
Ja, das ist ja nämlich so, als sie zur Taufe gingen, dann waren die ja auch überzeugt.
Ja, ich wiederhole es, man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das dann auf der Aufnahme nicht hörbar ist. Deswegen musste ich kurz die Frage, sonst die da hören, überlegen mehr bei der Antwort, was die Frage war. Was ist mit denen, die dann abgefallen sind? Ja, so, was ist mit diesen Gläubigen? Ja, genau. Das, um in das in ein, zwei Sätzen so zu formulieren, was der Viktor vorhin gesagt hat, das weiß der Herr. Wir können nicht in das Herz hineinschauen und sagen, oh, guck mal, da ist der Geist gekommen und da ist die Wiedergeburt stattgefunden, das habe ich gesehen und das ist, das weiß der Herr, ob jemand seins ist oder nicht. Das ist das Erste. Und wir, was die Bibel sagt, an den Früchten könnt ihr sie erkennen, das sagt die Bibel. An der Frucht kann man erkennen, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Ich sage so, wenn ein Sünder zu wiedergeboren worden ist und der Geist Gottes in ihm Wohnung genommen hat, dann sagt die Bibel, das hat was mit einer Sinnesänderung zu tun, mit einem neuen Empfang eines neuen Lebens. Und mindestens eine Frucht wird sichtbar sein in diesem Leben. Und sei es nur die, dass er die Gemeinschaft der Gläubigen sucht und sie liebt. Sei es die, dass er einen Hunger nach dem Wort Gottes bekommt. Sei es die, dass er anfängt, seine Sünde zu sehen und sie zu hassen. Aber es wird etwas da sein. Das heißt, es gibt eine Frucht, an der man merkt, er dachte vorher so, er hasste Gott, er hasste die Ungläubigen, er hasste Gottes Wort, er hasste Christus und jetzt liebt er es. In welcher Form auch immer. Es gibt eine Frucht. Und die Bibel sagt, an der Frucht kann man sie erkennen. Das ist das eine. Wenn jemand sagt, er ist Christ, aber all diese Dinge nicht da sind, diese Frucht nicht da sind, dann haben wir zumindest das Recht, eine Frage zu stellen, ob da was nicht stimmt. Das ist das eine. Das zweite ist, die Bibel gibt uns Hinweise darauf. Jesus selbst sagt so, nicht jeder, der zu mir Herr sagt, wird in das reiche Himmel hineinkommen. Und er sagt, dann werden sie kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen? Und dann kommen gewaltige Dinge. Wunder getan, ja, Heilungen, haben wir das nicht in deinem Namen getan? Und er sagt, weicht von mir, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und in dem Sinne, ihr seid nicht mein. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wer ihr seid, sondern ich kenne euch nicht, ihr gehört nicht mir. Das heißt, das, was ihr getan habt und dachtet in meinem Namen, es ist nicht in meinem Namen geschehen. Das ist möglich, zu sagen, Herr, Herr, und es ist nicht seiner zu sein. Und dann bringt ein Gleichnis vom vierfachen Ackerboden und sagt, es gibt... Das Wort Gottes wird gestreut. Es wird geredet nach Römer 10. Und es gibt welche, die das hören und es fällt auf taube Ohren. Die gehen hinaus und sagen, so ein Blödsinn, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Die wollen damit nichts zu tun haben. Dann gibt es welche, sie hören sich sowas an und dann fällt das auf den Boden und dann entspringt etwas. Und dann, hey, ist gar nicht so schlecht und die Prinzipien finde ich auch gut und die Gemeinschaft, das hat was. Und sie sind dabei. Und da gibt es einen Boden, das sprießt förmlich auf, eine Begeisterung. Und man will überall mitmachen, im Chor singen und Sonntagsschule mitarbeiten machen. Man denkt, das ist jetzt das Richtige. Und dann sagt Jesus, und dann kommt Verfolgung und dann kommt Prüfungen, dann kommt Zeit, wo man sich entscheiden muss zwischen mein Wohlergehen, Wohlstand, das Leben hier oder in Ewigkeit. Und dann zeigt sich, dass das gar kein rettender Glaube war. Und dann spricht er von einem, und das verdorrt, es vergeht. Und dann sagt er, und da gibt es einen Boden, der Frucht bringt, weil es vorbereitet war. Und es fällt und es bringt Frucht. 30, 50, 70 und 100-fach. Aber es ist Frucht da. Und das ist der einzige Boden. Der einzige Boden. Das heißt, nach außen hin kann Begeisterung da sein. Ich kenne einen Freund von mir. Wir waren Pfadfinder. Und wir kamen dann ins Alter, wo man uns gefragt hat, ob wir dann auch so Gruppen leiten können. Und das irgendwie wollten wir das. Aus welchem Grund? Das hat uns Spaß gemacht. Action, Unternehmen und so. Und er konnte aber bei uns in der Gemeinde, baptistische Pfadfinderschaft, kein Pfadfinderleiter werden, weil er nicht getauft war. Also hat er sich gemeldet und ein Zeugnis abgelegt und war dabei und hat mitgemacht. Es hat nicht lange gedauert und ich fahre im Fahrrad, er sitzt im Auto und ich fahre vorbei und gucke hinein, er sitzt mit einem anderen und raucht verbotene Substanzen. Hat sich absolut von der Gemeinde distanziert, will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben, sagt, das ist, und dann sagt, was war mit der Taufe? Ich habe es nur getan, damit ich mitarbeiten kann. Die Zeit hat es offenbart. Und die Verlockung der Welt und die Sünde, der hat gezeigt, auf wessen Kind es ist. Es hat die Versuchung, hat er nicht überstanden. Warum? Er konnte es ja auch nicht. Aber nicht seins. Johannes drückt es am stärksten und am intensivsten aus. Er sagt, sie sind von uns gegangen, weil sie nie welche von uns waren. Wenn sie von uns gewesen wären, wären sie geblieben. Das heißt, dass sie gegangen sind, dass sie in die Welt gegangen sind, dass sie sich der Gemeinde und dem Glauben, christlichen Glauben und dem Glauben selbst den Rücken zugekehrt haben, liegt darin, weil sie nie welche von uns waren, sagt er. Denn wenn sie es waren, könnten sie nicht gehen. Aber sie sind gegangen, sie waren nicht von uns. Eine Sache aber noch. Es gibt welche, die gehen, die verirren sich. Glaub mir, sie werden nicht weit genug weggehen können und der Hirte wird sie wiederholen. Denn der Hirte wird die 99 dalassen und den einen suchen und ihn finden. Und solange, und das ist mein Trost für euch, und solange er diesen nicht gefunden hat, wird er nicht auf diese Welt kommen. Solange, bis der letzte seiner Schafe, die sich in dieser Welt verirrt haben, nicht von ihm gefunden wird, wird er nicht kommen. Und das hat er versprochen. In Petrusbrief hat er das gesagt. Der Grund, warum er nicht kommt und manche halten das für eine Verzögerung, ist warum? Weil noch die Seinen gerettet werden müssen. Es sind noch nicht alle Seine gerettet. Das ist der einzige Grund. Er muss sie noch retten. Er muss sie noch suchen. Und darum ist er in diese Welt gekommen und hat das angefangen. Und darum hat er uns gesandt in diese Welt, dass die Seine Schafe gefunden werden. Ich bin so froh darüber. Das gibt mir tiefen Trost und Zuversicht, dass der Herr die Seinen findet. Das mag eine lange Zeit dauern und ihr kennt all diese Zeugnisse. Das mag 30 Jahre dauern, 40 Jahre dauern, aber er vermag die Seinen zurückzubringen. Das kann er, weil das Seine sind. Ich habe einen festen Glauben daran und ich sehe das von der Schrift. Wer von Gott gezeugt ist, ist sein Kind. Und sein Kind wird er so lange züchtigen, bis er es dahin bringt, wo er es haben möchte. Nämlich in die Herrlichkeit. Und wenn sein Kind viel bockt, wird er viel Zucht anwenden müssen. Aber er wird es schaffen. Und wenn er sein Kind und sein Volk, sein erstes Kind, nach Babylon schicken muss, und wenn er es zulässt, dass sie kommen und das tun, was sie getan haben, und wenn er sein Kind in die Wüste schicken muss, und er hungern muss und da Durst leiden und dann dadurch gedemütigt, gezüchtet und zum Glauben kommen muss. Wenn das sein muss, dann tut er das. Die Seinen wird er zurückbringen. Und auch wenn er Dinge tun muss, die für uns vielleicht sogar sich so anfühlen, Gottverlassenheit, und dass er ihn nicht liebt und was weiß ich, aber er wird alles tun, dass die Seinen gerettet werden. Und jetzt verstehen wir hoffentlich noch mehr aus dieser Perspektive Römer 8. Alle denen, die Gott lieben, dienen alle dem zum Besten. Warum? Ja, weil Gott sie dazu bestimmt hat, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und weil Gott das bestimmt hat, werden sie es. Und er wird alles dafür tun. Und auch die Dinge, die dir nicht gefallen, er wird es zulassen und wird es flehen und sagen, oh Herr, das gefällt mir nicht, das ist mir zu schmerzvoll. Und der Geist wird Gott sagen, Gott, Jesus, wir müssen es trotzdem machen, weil sonst kommt er nicht an. Aber wir werden ihm helfen und ihm Kraft geben, dass er nicht über sein Vermögen das ertragen muss, dass er daran nicht scheitert und daran nicht zerbricht. Wir müssen ihn da durchtragen, sonst wird er zerbrechen, sonst wird er gehen. Also helfen wir ihm. Und dann haben wir einen Beistand, einen Tröster. Ich glaube, dass die Seinen, die Gott gehören und gegangen sind, er sie wiederholt. Aber die gegangen sind und nicht sein sind, die kommen nicht. Die kommen nicht. Das ist Römer. Nächste Bibelstunde in einem Überflug die restlichen Briefe. Da gehen wir einfach, wir lesen ein paar Stellen, ich sage ein, zwei Gedanken dazu und dann hören wir dann in der Offenbarung auf, dann gucken wir uns ein Lineal da mal an und dann hoffe ich, dass dieses Thema zumindest entfaltet worden ist, was auch immer es in euren Herzen macht. Ich möchte beten. Aus dieser Perspektive möchte ich sehen und bitte dich für meine Geschwister, dass sie auch diese Perspektive sehen, dass diese Lehre uns zum Trost dient und zur Erbauung und zur Stärkung, weil wir darin unsere Sicherheit, unseren Halt finden. Ich kenne mich gut genug, ich weiß, wenn es auf mich ankäme, ich würde verloren gehen. Ich kann nicht in Sünde geboren, in Schwachheit. Es muss nur ein kleiner Wind wehen, es muss nur irgendwas kommen und ich bin anfechtbar und angreifbar und bin sündig, ich falle. Wie gut, Herr, dass du in Jesus Christus die Grundlage dafür geschaffen hast, mich anzunehmen, mich zu bewahren und ein Ziel zu bringen. Wie gut ist, Herr, dass du uns den Beistand gegeben hast, den Heiligen Geist, der diesen Dienst an uns und in uns tut. Herr, der uns ans Ziel bringt, uns verherrlicht, weil Jesus die Grundlage dafür geschaffen hat. Wie gut, Herr, dass in deinem Wort wir es drin stehen haben, diese herrliche Verheißung. Und jedem Glaubenden wird es zum Trost. Und so bitte ich dich, Herr, schenke Glauben. Schenke, dass wir in dieser Weise dich sehen und dich annehmen, sich nicht an diesem Evangelium der Gnade nicht stoßen, sondern dass es für uns zu Gewinn wird. Und auch zum Trost all denen gegenüber, die vielleicht von uns gegangen sind. Herr, wenn sie dein sind, das weißt du allein, vermagst du sie zurückzubringen. Und zugleich will ich auch bitten, Herr, bringe zurück. Bringe zurück. All unsere Familienangehörigen, an unsere Verwandten, Bekannten, von denen wir wissen, von denen wir lieben, um die wir uns sorgen. Herr, bringe zurück, Herr, dass sie da sind, wo du bist. Dass sie dich anbeten und dass sie dich verherrlichen und dein Name groß gemacht wird, weil du es Großes tun kannst. Du bist der Herr allen Fleisches. Danke dafür. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend.